Ich habe natürlich auch schon Geisellagen geführt. Da geht es auch um die Tötung, eventuelle Tötung des Teils. Und wenn Sie solche Entscheidungen mal getroffen haben, sagen wir mal, sind so Datenschutzfolgeabschätzungen und so nicht mehr Ihr größtes Problem. Ich habe eins gelernt, egal in welcher Funktion ich war, wenn ich mal mit einer Methode Erfolg hatte, ist es die größte Gefahr für mich. Weil der Erfolg macht uns träge, der Erfolg macht uns entscheidungsschwach. Hört sich banal an, ist es auch nicht. Das heißt 24/7 Verfügbarkeit und so, da brauche ich, also wenn das jemand nicht garantiert, mit denen rede ich gar nicht weiter. Weil ich kann ja auch nicht sagen, die Polizei meldet sich jetzt mal kurz ab.
Die größte Datenschutzlücke der deutschen Polizei ist die Cloud Adoption. Wahr oder falsch? Mein Name ist Sven Hansel und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zum Podcast Digitale Resilienz. Ja, der Podcast, der euch hinter die Kulissen von resilienten Unternehmen und, heute ganz wichtig, Organisationen führt, mitunter sogar eine erfolgreiche Mischform. Ja, hier gibt es Strategien, Innovationen und Technologien, die den Weg zu einer widerstandsfähigen Zukunft ebnen. Und vor allem hören wir von Entscheidern aus IT, Security und Vorstandsetage persönlich, wie sie das Thema digitale Resilienz sehen und was sie auf ihrer Reise zu mehr Widerstandsfähigkeit in Organisation und Unternehmen erlebt haben. Es gibt also wie immer großartige Geschichten, Einblicke und hilfreiche Tipps von Entscheidern für Entscheider. Und heute begrüße ich Thomas Berger, CTO der Polizei Baden-Württemberg oder wie es im Amtsdeutsch heißt, Präsident des Präsidiums Technik Logistik Service. Der eine Berger hat fast die gesamte Polizeilaufbahn durchlaufen, vom mittleren Dienst bis zum Polizeipräsidium Stuttgart. Aber vielleicht noch wichtiger, der andere Berger, der hat ein 140 Millionen Euro Transformationsprogramm durchgesetzt. Die Migration des kompletten Applikationsbetriebs der Polizei Baden-Württemberg. Und zwar in eine eigens gebaute Krypta Landing Zone Neckarsulm mit der ersten BSI-zertifizierten Public Cloud für Sicherheitsbehörden Europas und gemischt aus US- und hiesigen Anbietern. Herzlich willkommen, Thomas Berger.
Vielen Dank.
Wie immer, ihr kennt das schon, wenn ihr uns regelmäßig folgt, unsere Rubrik für den Start war oder falsch. Vom mittleren Dienst an die Spitze. Ich nenne das ja mal ganz bewusst salopp. Tellerwäsche-Karrieren sind auch heute noch möglich, Herr Berger. Wahr oder falsch?
Ja, also ich möchte den Tellerwäschern nicht zu nahe treten, aber mittlerer Dienst ist nicht gerade Tellerwäscher, sondern die machen ganz tollen und sind hochqualifizierte Leute. Also da kann man das kann man nicht machen. Aber ich weiß, was sie wollen. Ja, das geht natürlich immer. Und ich empfinde das gar nicht so, sondern bei mir war das immer so eine Belohnungsreihe für Spaß, sage ich einfach mal. Und mich hat mal ein Journalist gefragt, wie das passiert und wie man das macht. Und das heißt, es ist einfach ganz einfach. Ich bin echt jeden Tag gerne in die Arbeit gegangen. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen an. Ist es aber wirklich so. Also ich habe, also das ist wie wenn Sie einen Hund in die Metzgerei einsperren. Also dass ich in die Polizei reinflogte, das wusste ich vorher nicht. Aber es war halt immer so, dass ich wahnsinnig gerne gekommen bin, weil es so vielseitig war. Und deswegen ist die Karriere eigentlich mir eher passiert. Also es war kein Plan, sondern ich war einfach neugierig auf alles und habe immer Ja gesagt. Manchmal ein bisschen zu viel Ja gesagt, aber habe immer Ja gesagt und dann ist es halt passiert, ja.
17 Dienstgrade, ne? Oder?
Ja.
Wahr oder falsch? Nummer 2. Föderalismus ist das Hauptproblem für die digitale Transformation und die Resilienz des deutschen Staates. Wahr oder falsch?
In der Konsequenz falsch.
Okay, weil?
Ich habe sehr lange mit zentralstaatlichen Strukturen zusammengearbeitet. Ich habe eine deutsch-französische Dienststelle geleitet und habe dann erlebt, dass in Frankreich, obwohl es ein zentralisiert organisierter Staat ist, auch nicht die Entscheidungswege auch nicht schneller gehen. Sondern ich glaube, dass die Aufbauform von Staaten nicht so entscheidend ist wie die Form von Menschen, die in diesen Staaten die Verantwortung tragen. Sie können ganz effektive Strukturen haben. Sobald Sie Menschen in diesen Strukturen haben, die nicht gerne entscheiden, funktioniert es nicht. Und wenn Sie dysfunktionale Strukturen haben und es kommen Menschen zusammen, die an der Sache interessiert sind, die eher Ziele im Blick haben als Verfahren einhalten wollen, dann kriegen Sie auch mit schlechten Strukturen das hin. Deswegen in der Konsequenz, wie Sie es gesagt haben, ist es für mich falsch.
Letzter Punkt. Die größte Datenschutzlücke der deutschen Polizei ist die Cloud Adoption. Wahr oder falsch?
Das ist absoluter Quatsch, das so zu erzählen. Es gab mal einen Bundesminister, der gesagt hat, Cloud kommt von Klauen. ich will es nicht zu lange ausführen, Sie wollen ja knapp beantworten. Ich weigere mich, mit Menschen über KI-Revolution und KI-Movement zu sprechen, wenn wir nicht über Cloud sprechen. Und wenn ich über Cloud spreche, meine ich die Fähigkeiten von Platform as a Service oder Software as a Service und nicht irgendwelche Cloud-Stacks in irgendwelche Behördenkeller zu stellen. Davon bin ich nicht überzeugt.
Jetzt auch diese Shelfware, die ist dann halt Kellerware in dem
Kellerware, genau.
In dem Sinne. Mhm. Danke. Bis dahin. Wollen wir uns jetzt mal dem Thema Resilienz nähern, unserem Kernthema des Podcasts und vor allem dem Thema Souveränität. Da haben Sie ja wirklich Fußspuren hinterlassen, Herr Berger, sage ich mal, weil Sie haben sich sowohl für ein hiesiges als auch ein transatlantisches Portfolio in Ihrer Transformation bewusst entschieden. Erstens, wie passt das zusammen und was bedeutet denn Souveränität aus Ihrer Sicht?
Ja, also was das Thema Souveränität angeht, ich zu Ihrem Intro, wir sind in einem Projekt zur BSI-Zertifizierung, unsere Cloud.
Ja.
Also einen Teil der Cloud, die ist schon VS-zertifiziert, die Krypta, der andere, der Public-Teil, da sind wir momentan in einem intensiven Austausch mit BSI. Mhm. Zielrichtung ist, dass wir dieses Jahr das noch hinbekommen. Bloß, dass das eingeordnet ist, aber was heißt das für mich? Es bedeutet, dass ich ausgehend von der Aufgabe, die ich habe, nämlich 11,5 Millionen Menschen zu beschützen, im Rahmen von Szenarien die Möglichkeit habe, die Dienstleistung, die ich bringen muss, damit die Polizei funktioniert, in den Griff zu bekommen. Und da haben wir festgestellt, dass wir Autarkie oft mit Souveränität verwechselt haben. Und das war auch relativ lange relativ okay, sage ich jetzt einfach mal. Weil die IT war eine einsatzunterstützende Technologie, die konnten wir selber gut beherrschen. Wir kamen vom Standalone zu Server-Client-Anwendungen und so weiter. Das war alles noch beherrschbar. Aber wir leben halt jetzt in einer Zeit, in der die Komplexität dieser Systeme immer mehr zunimmt. Und man muss eine Geschäftsfelddefinition machen. Und die größte Gefahr für uns war die Autarkie nach meinem Dafürhalten. Warum ist es so? Weil wir es nicht mehr schaffen, eigene Leute auf dieses Niveau zu heben, auch nicht mit unseren Gehaltsstrukturen und so weiter. Und die Menschen machen es halt am Ende des Tages aus. Deswegen hat die Polizei, auch die Führung der Polizei im Innenministerium, wir haben gesagt, okay, wir gehen in eine sehr stark kontrollierte Dienstleistersteuerung. Und das ist ein Beitrag zur Resilienz. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben immer sehr stark von Georedundanzen gesprochen. Das heißt, Georedundanz, da denkt jeder, ich habe zwei Rechenzentren, die sich gegenseitig spiegeln und so weiter. Das ist ein Ansatz, der hat für viele Jahre gezählt. Aber er ist natürlich insofern natürlich angreifbar, dass es halt doch dann zwei monolithische Themen gibt. Die Cloud-Familie denkt eher in Regionen. Man denkt nicht mehr so sehr in sagen wir mal in Örtlichkeiten, und allein diese Umsetzung, nämlich mal weg von diesem festen Gedanken einer Georedundanz durch gebaute Rechenzentren, die Perimeterschutz aufweisen, das ist der eigentliche Gamechanger. Und wir haben da ein paar Fehlanalysen gemacht, die würde ich jetzt gar niemandem vorwerfen, sondern das ist einfach passiert, wenn wir sind aus einer Autarkie gekommen. Und ich mache da immer so ein Beispiel, wir haben Piloten bei der Hubschrauberstaffel, das sind Polizisten, die wir zu Piloten ausbilden. Da kann man sich ja auch mal die Frage stellen, ob es nicht gescheiter wäre, wir nehmen vom privaten Markt Piloten und bringen denen bei, was sie können müssen. Und genauso habe ich es in der IT auch erlebt. Das ist mir wichtig, dass man sich zunächst mal die grundlegenden Fragen stellt.
Dennoch, da macht man sich ja in gewisser Hinsicht angreifbar, oder es könnte passieren. Es gab früher diese Public-Private Partnership und ich lerne ja von ihm, das kann neu belebt in diesem Zeitalter, kann das auch wirklich gut funktionieren, offensichtlich. Es können Abhängigkeiten entstehen. Operativ, wie ist das wichtig, dass Sie das immer umgesetzt bekommen?
Also das Erste ist, Augen auf bei der Partnerwahl. Also wir sind sehr wählerisch bei der Wahl unserer strategischen Partner. Natürlich machen wir Vergaben und Ausschreibungen, aber wir überlassen das nicht allein den Kapazitäten und technischen Möglichkeiten, sondern es gibt Parameter, die für uns wichtig sind. Und da ist ein Parameter, ist der Partner, die Partnerin, je nachdem wie das Unternehmen bezeichnet wird, muss sich auf unsere Belange einlassen. Mhm. Weil wir haben eine andere Aufgabe, als irgendwelche tolle Produkte zu erzeugen, sondern wir müssen Menschen beschützen. Und das muss unter einem anderen Regime passieren, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendein produzierendes Gewerbe habe. Das müssen die Partner zunächst mal akzeptieren. Hört sich banal an, ist es auch nicht. Das heißt 24/7 Verfügbarkeit und so. Da brauche ich, also wenn das jemand nicht garantiert, mit denen rede ich gar nicht weiter. Weil ich kann ja auch nicht sagen, die Polizei meldet sich jetzt mal kurz ab. Das Zweite ist, Wir sind auf langfristige Partnerschaften ausgelegt. Man lernt sich kennen, man lernt die Schwächen und die Stärken kennen und wir suchen uns starke Partner. Das heißt nicht groß, muss nicht groß sein, aber Partner, die auch in ihrem Unternehmen, in ihrer Philosophie eine klare Haltung zu Themen haben und auch unsere Haltung teilen. Und deswegen verlagern wir das sehr vor. Es ist ein Risiko. Also allein zu leben, also dann ist man für sich selber verantwortlich. Wenn man einen Partner in sein Leben reinlässt, ist es immer risikobehaftet. Aber es macht einfach total Sinn, quasi seine eigenen Unzulänglichkeiten nicht dadurch versuchen, die wegzubekommen, indem man da ewig an sich rumdoktert, sondern meine Lebenserfahrung ist, dass ich mich lieber auf meine Stärken konzentriere und die hat die Polizei. Und für die Schwächen hole ich mir jemanden ins Team, ins Boot, der es besser kann. Und dann ergänzen sich zwei starke Menschen, zwei starke Organisationen und Partnerschaften aus starken Mitgliedern sind immer besser, als wenn man alleine unterwegs ist.
Wir haben es eben so treffend gesagt im Vorgespräch, der Hund muss mit dem Schwanz wackeln und nicht umgekehrt, richtig?
Genau.
Okay. Ich habe mal ein Zitat von Ihnen aufgeschnappt. Viele Sicherheitsbehörden verteidigen Server-Kleinstrukturen, deren Quellcode-Inhaber verstorben sind. Ich habe es eben schon, oder wir haben es ja beide schon besprochen, die Kryptomigration. Da entsteht ja sicherlich auch ein kultureller Bruch, den die gesamte Organisation der Polizei dann verkraften musste. Wie kriegt man das hin? Und was da war da wirklich ein Moment, wo Sie sagen, puh, das war schon herausfordernd?
Ja, da muss ich mit dem Eingeständnis anfangen. Mir war nicht klar, welche tiefgreifenden Veränderungen wir da anstoßen.
Okay.
Also ich habe da meine Menschen hier, die für das Arbeiten total überfordert. Ich bin gefragt worden auf dem EPC, war ich auf dem Podium, was haben sie falsch gemacht? Mir war nicht klar, wie groß diese Change ist, sondern ich habe gedacht, wenn ich Leuten, die technisch versiert sind, neue Technologie gebe, dass sie das grundsätzlich begrüßen. Das war so meine falsche These, das war nicht so, sondern sie haben natürlich Erfolg gehabt auf der Basis ihrer Arbeit. Und ich habe eins gelernt, egal in welcher Funktion ich war, wenn ich mal mit einer Methode Erfolg hatte, ist es die größte Gefahr für mich. Weil der Erfolg macht uns träge, der Erfolg macht uns entscheidungsschwach. Und wir haben hier lauter Kolleginnen und Kollegen gehabt, die in der alten Struktur der IT immens gute Arbeit geleistet haben. Mhm. Und jetzt verändert sich das. Das ist wie beim Fußball auch, wenn sie mal eine Mannschaftsaufstellung macht, dann die immer gewinnt und sie lassen die Mannschaft immer unverändert und auch das System unverändert, dann wird es trotzdem irgendwann mal nicht mehr funktionieren. Das habe ich total unterschätzt. Und habe da auch die Mitarbeitenden durch mangelnde Change-Kommunikation echt überfordert. Das haben wir nachgeholt, wie ich finde, mit viel Kommunikation. Aber es ist natürlich so. Und die Leute verteidigen es nicht deswegen, weil sie innovationsfeindlich sind, sondern sie verteidigen es deswegen, weil sie sagen, unsere Aufgabe ist so wichtig, dass man nicht experimentieren sollte an den Themenstellungen, die in der Support-Unit unterwegs sind. Und die Motive der Beharrlichkeit sind eigentlich gute Motive. Und das habe ich mir eingestanden. Und deswegen haben wir jetzt versucht zu sagen, wir müssen jetzt mal das Warum erklären. Und dies ist mit einem Satz im Prinzip beantwortet. Die Zeit, in der wir gehen, in der wir die Polizei bauen für nachfolgende Generationen, hat ganz andere Bedingungen zu leisten als die, die wir vorgefunden haben. Und wir versündigen uns an der neuen Generation, wenn wir diesen technologischen Weg nicht gehen. Und letzter Satz, was mir da sehr wichtig ist, im Privatleben macht es ja jeder, ganz ehrlich. Also alle meine Mitarbeiter, wenn ich die frage, wenn ihr was wissen wollt, gebt ihr das noch bei Google ein? Ganz ehrlich? Natürlich nicht. Sie nutzen KI-Agenten, sie nutzen Large Language Models, wie selbstverständlich. Das heißt, man googelt nicht mehr, sondern man ChatGPT-t von mir aus. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, ihr könnt nicht in eurem privaten Leben diese Technologie bejahen und in unserer beruflichen Laufbahn das negieren. Das funktioniert nicht. Und über diesen Weg haben wir es dann hingekriegt, ja.
Kultureller Change ist fast immer eine Technologie. So, das ist das. Herzlichen Dank. Bis dahin. Wir kommen zum nächsten Punkt, liebe Hörer. Meine Resilienz. Herr Berger, Sie kommen aus einer Polizistenfamilie und wenn ich richtig informiert bin, ist Ihr Sohn Hauptmeister mit Zulage, sitzt auch in Stuttgart. Und Sie sind jetzt seit 36 Jahren im Dienst. Wenn Ihr Sohn, angenommen, in 10 Jahren würde jetzt er an Ihrer Position sitzen. Was wäre der Leitsatz, den Sie ihm in den Spind kleben würden?
Oh Gott, ich habe so viele Leitsätze. Meine Mitarbeiter, die kriegen das immer zu hören. Ich habe zwei Sachen, die ich ganz gut finde. Ich habe die geklaut, ne? Beide. Den ersten habe ich bei der Queen geklaut, bei der verstorbenen Königin von England. Die hatte das Leitmotiv Never Complain, Never Explain. Also bemitleide dich nicht und erklär nicht der ganzen Welt, was mit dir so passiert. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil ich weiß, also meine Führungserfahrung ist, Erfolg ist die Abwesenheit von Selbstmitleid. Das ist total destruktiv. Und das zweite habe ich bei Nike-Gründer geklaut. Das heißt, just do it. Mach's einfach. Mhm. Also das würde ich ihm gerne in den Spind kleben und sagen, bemitleide dich nicht, erklär dich nicht jedem. Es interessiert wahrscheinlich auch kaum jemanden, wie es dir geht und so. Mach einfach deinen Job, just do it. Das würde ich ihm reinkleben.
Und der Papa ist aber immer für dich da, wenn du Probleme hast.
Nee, das ist klar. Aber ich bin für ihn da. Aber ich merke einfach, dass wir viel Zeit vergeuden durch das, dass wir uns selbst bemitleiden und so. Sondern er hat... Mitleid ist keine Problemlösung übrigens.
Absolut.
Also ich bin für seine Probleme da, aber wenn er sich selbst mitleiden will, muss er woanders hingehen.
Sie sagen, nicht entscheiden ist die schlechteste Option. Im Beamtentum, wenn man sich so typisches Vorgangsmanagement einer Behörde anschaut, schützt das aber die Mitarbeiter. Mhm. Genau das schützt sie, was ja verständlich ist. Jetzt sehen wir mal an, es gibt einen Polizeidirektor, der hat noch 2 Jahre bis zur Pension. Was sagen Sie dem, wenn Sie ihn überzeugen wollen, dass er trotzdem in so eine Art, sag ich mal, stark transformiertes Handeln gehen soll? Was sagen Sie diesem Mann?
Also ich frage erstmal, ob er gern Sport anguckt. Und ich weiß nicht, also wenn er dann das bejaht, dann frage ich ihn mal, ob beim 4x100-Meter-Lauf derjenige, der quasi an zweiter Stelle ist, sagt, okay, jetzt habe ich mal 80 Meter gemacht, jetzt kann ich mal die letzten 20 Meter ein bisschen locker machen. Ihm muss klar sein, dass er Teil einer großen Bewegung ist, die über Generationen geht, von der er auch profitiert hat. Mhm. Und es ist schlicht und ergreifend nicht zulässig, auf den letzten 20 Meter das Gas rauszunehmen, weil mir will ja, dass die Mannschaft gewinnt. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das Beamtentum ist geschaffen worden, dass wir aus einer sicheren Situation Entscheidungen treffen können. Also ich habe den sichersten Job der Welt. Ich bin im Endamt, bin Lebzeit verbeamtet und das hat man deswegen gemacht, dass ich natürlich gewisse Restriktionen, also ich darf nicht streiken und so, aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern ich bin in eine Lebenskonstellation gekommen, in der ich keine Angst haben muss, Entscheidungen zu treffen. Und eins kann ich Ihnen sagen, jeder Polizeibeamte, der draußen in Stuttgart Streife fährt, trifft härtere Entscheidungen als ich hier. Und ich habe natürlich auch schon Geisellagen geführt. Da geht es auch um die Tötung, eventuelle Tötung des Teils. Und wenn Sie solche Entscheidungen mal getroffen haben, sagen wir mal, sind so Datenschutzfolgeabschätzungen und so nicht mehr Ihr größtes Problem. Deswegen sage ich immer, lauf den Staffelstab fertig, weil die vor dir haben es auch gemacht. Also raff dich, mach es. Und versucht dann im Prinzip einen anderen Kontext herzustellen und sie zu motivieren. Und das Zweite ist zu sagen, ihr habt diesen Status ganz bewusst, damit ihr Entscheidungen treffen könnt. Und nutzt ihn auch. Wie man das macht, ist Vorleben. Also ich bin deswegen gerne Entscheider. Und ich hatte ein paar vielleicht charakterliche Attribute, die man dazu braucht. Aber ich bin es auch deswegen, weil ich durch Menschen sozialisiert wurde, die Entscheiderinnen und Entscheider waren. Betone Entscheiderinnen. Eine Chefin von mir hat mich da ganz stark geprägt und die haben einfach entschieden. Und ich habe bei denen gelernt, wenn sie eine Fehlentscheidung gemacht haben, dann sind sie vom Pferd abgestiegen, als es tot war und haben gesagt, okay, Kommando zurück. Und das habe ich adaptiert und habe es einfach gelebt, was mir vorgelebt hat. Deswegen bin ich ziemlich sicher, dass man es überleben kann, Entscheidungen zu treffen.
Absolut. Zweiter Interviewpart, echte Resilienz mal genannt. Ihr Landeskriminalamt. Das war mal durch einen Brand 14 Stunden offline. Erstens, was ist in diesen 14 Stunden bei Ihnen in Ihrem Kopf passiert? Und was vielleicht noch entscheidender ist, was am Tag danach bei der ersten Führungssitzung?
Ja, es stand ja in der Zeitung, wir hatten ein Ereignis, das unsere IT in großen Teilen lahmgelegt hat für eine große Zeit. Was mit dir passiert? Also in der Krise, da funktioniere ich einfach. Mhm. Ja, also da denke ich gar nicht so sehr jetzt, sagen wir mal, an die Themenstellungen in der grundsätzlichen Art, sondern wir versuchen Step by Step einfach die Probleme wegzuräumen, die sich ergeben. Und das war natürlich ein Weckruf für uns, was das Thema Resilienz angeht. Es war ein Weckruf, was unsere Infrastruktur angeht. Und es ist ja immer so, wissen Sie, der Mensch lernt nur durch Einsicht und Schmerz, ja. Meistens ist es Zweiteres.
Absolut, ja.
Und das hatten wir in dem Fall. Wir haben gelernt. Und am zweiten Tag, und das muss ich wirklich sagen, und in den Tagen danach, haben wir das Ereignis, und das fand ich eigentlich auch beispielgebend, vor allem genutzt zu sagen, okay, das war eine Niederlage, das war eine Krise, was lernen wir daraus? Und das zeichnet eine gute Organisation aus. weil sie lernen durch Erfolge gar nichts. Ja, Erfolge konsumiert man, man perpetuiert im Prinzip die Systeme, die zum Erfolg geführt haben. Aber in den Krisen zeigt sich die Resilienz der Organisation und vor allem nach der Krise, ob sie diese Krise als Lerneffekt nutzt. Und das haben wir geschafft, aus meinem Dafürhalten, und haben uns wirklich echt krass harte Fragen gestellt und haben alle Probleme auf den Tisch gelegt und haben dann auch durchgreifend entschieden. Und das Ergebnis haben sie ja vorher beschrieben. Also es war eine positive Aufbruchsstimmung eigentlich schon. Natürlich waren wir alle geschockt, sage ich schon mal. Aber die Kolleginnen und Kollegen draußen haben das super kompensiert. Also die Polizei ist die resilienteste Organisation, die es gibt. Also wir kommen mit fast allem klar. Ich meine, das wünscht man sich nicht, aber es ist dann schon so, die Polizei funktioniert auch unter diesen Bedingungen so, dass die Menschen beschützt werden. Das habe ich da auch gelernt. Also ich habe nochmal mehr Vertrauen in die Organisation gewonnen in den Tagen. Aber bin ganz ehrlich, also ich brauche das nicht jede Woche. Also das ist klar.
Das sollte man eigentlich zu Papier bringen, Herr Berger, so als Beispiel, denn gerade eben, da hat Splunk eine neue Studie zu den versteckten Kosten von Ausfallzeiten veröffentlicht. Und die Studie, die zeigt wirklich ganz klar, die finanziellen Folgen von Ausfällen, die sind im öffentlichen Bereich am höchsten. Gleichzeitig sind die bereits resilientesten Organisationen, also die schon End-to-End-Transparenz haben, teamübergreifenden Kontext, sichere Betriebsprozesse und auch KI mit menschlicher Kontrolle verbunden haben. Das sind dann natürlich oder naturgemäß die erfolgreichsten. Ja. Sie haben so eine Krise schon mal überlebt, in Anführungszeichen. Und wenn man das jetzt mal auf andere Behörden überträgt, was braucht denn die Behörde, was braucht der öffentliche Dienst, um dann das umzusetzen?
Also zunächst mal brauchen sie ein Mindset, das sie wegbringt vom Monopolisten. Also ich sag's mal so, ich bin der Chef einer Behörde mit Monopolstatus und vielen Lebzeitbeamtinnen und Beamten. Es ist jetzt nicht unbedingt Ausdruck einer hohen Flexibilität. Und ich betone es deswegen, und deswegen glaube ich auch, dass die Ausfallkosten so hoch sind, weil unser Betriebserfolg nicht davon abhängt, wie unsere Dienstleistung unmittelbar ist. Also es wird ja keiner die Zulassungsstelle in Frage stellen, bloß weil sie mal 6 Stunden auf ein Kennzeichen warten müssen. Das heißt, das macht uns per se vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen weniger wachsam, was das Thema Funktionsfähigkeit angeht. Ich sage es mal so, wenn Sie beim Daimler ein IT-Problem bekommen und es laufen mal 4 Tage lang keine Fahrzeuge vom Band, dann haben Sie einen echt krassen Loose, was das Thema Produktivität angeht. Das wird sich zeigen in der Bilanz und so weiter. Und da ist natürlich beim Staat, wir haben den Druck, wir müssen uns den Druck selber machen. Und man muss im Prinzip sich selber hinterfragen, muss selber den Druck von innen machen, weil wir keinen Marktdruck haben, vermeintlich keinen Marktdruck. Und deswegen glaube ich, dass die Kosten größer sind, weil wir einfach nicht so gerne in Redundanzen investieren. Und Sie haben ja den Staat bezeichnet, also ich nehme jetzt mal nicht die Polizei, da ist es anders, weil wir natürlich genau wissen, wie hoch der Schaden ist, wenn wir mal nicht funktionieren. Aber wir sind ja nur eine kleine Teil der staatlichen Verwaltung. Und der andere Teil der staatlichen Verwaltung muss einfach lernen, dass wir ein Kundenlieferantenbeziehung haben, auch wenn wir der Staat sind, und dass die Kunden auch, sagen wir mal, kritischer werden. Und deswegen halte ich dieses Ergebnis, wundert mich nicht besonders, weil wir relativ wenig, sagen wir mal, in Rückfallebenen investieren. Und deswegen glaube ich, dass wenn der Incident eintritt, dass wir dann wahrscheinlich auch einen höheren Schaden haben, weil quasi die Schadensvermeidung in einem Unternehmen, in einem produzierenden Gewerbe natürlich auch sehr schnell, sehr existenziell sein kann.
Es ist ja bekannt, dass die Polizei global sogar, oder ich kenne nur die Studien aus Deutschland, die höchste intrinsische Motivation hat. Das hilft natürlich. Aber deshalb nochmal die Frage, Sport- und Bäderamt oder ich weiß es nicht, diesen Willen dann in Technologie auch zu investieren, das zu verstehen. Ich verstehe Sie richtig, das muss von innen rauskommen. Nur wenn ich keine, wie Sie schon sagten, wenn ich keine Probleme damit habe, keine Herausforderung.
Ja, also ich glaube, man überfordert da auch die Mitarbeiter im Bäderbetrieb, sondern die Leitung von großen Institutionen muss ein Bild haben, eine Vision, wie die Dienstleistung heute und in der Zukunft sein wird. Und anhand dieser Vision muss sie die richtigen Weichen stellen und muss die Mitarbeiter auf diesen Weg mitnehmen. Meine Erfahrung ist, dass man im Prinzip, dass die Vision der Erhalt des Status quo ist. Und ich sage es mal so, es ist schon eine Top-Down-Bewegung. Also die Entscheider müssen innehalten, müssen überlegen, und ich argumentiere immer mit Kontratev, mit den Zyklen, müssen überlegen, wie schaffen wir es, in dieser Entwicklung relevant zu bleiben. Ja? Und wenn die Entscheider, Entscheiderinnen das nicht tun, kann ich es auch von den Leuten, die in der Basis sind, nicht erwarten. Der Impuls muss schon, also dieser strategische Impuls muss aus der Führungsetage kommen. Das gilt übrigens bei Geschäftsmodellen auch. Also es gibt ja ein paar Firmen, ich möchte mal, die haben Mobiltelefone gebaut, so, die waren sehr erfolgreich so in den 90er Jahren. Die bauen heute keine Mobiltelefone mehr. Weil da haben sie vielleicht eine Technologieentscheidung zu wenig getroffen. Und genau das Gleiche erwarte ich von Führungskräften beim Staat auch, dass sie immer wach bleiben und egal was passiert, diese Zyklen der technologischen auf ihren Bereich anwenden und da die richtigen strategischen Impulse geben. Und wenn das passiert, dann gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch mit.
Sie haben das offensichtlich geschafft, da sind wir bei der letzten Frage, denn Ihr Budget, Ihr IT-Budget für die Polizei Bad Württemberg, das wuchs in Ihrer Amtszeit von, wenn ich es richtig recherchiert habe, von 35 Millionen auf 221 Millionen pro Jahr.
Ja.
Ist das ein Indikator dafür, dass Sie verstanden wurden von der Politik, aber gleichzeitig auch, dass digitale Resilienz ja ein Investment erforderlich macht?
Also ich bin erstmal sehr dankbar, dass die Regierung in Baden-Württemberg, und zwar nicht nur im Bereich der Polizei, sondern insgesamt genau diese Entscheidung, die ich vorher gesagt habe, diesen Impuls, diesen strategischen, diese Entscheidung sehr stark gegeben haben. Und es geht jetzt mal nicht nur ums Geld. Das Geld ist im Prinzip der Ausdruck der Willenserklärung, aber da haben ganz viele mitgeholfen. Also wir haben ein Innovation Lab im Staatsministerium, wo wirklich auch ganz tolle Impulse gegeben werden für die Gesamtpolizei, für die gesamte Verwaltung, die wir aufnehmen und umsetzen, eine hervorragende Zusammenarbeit. Man hat erkannt hier in Baden-Württemberg, dass die Digitalisierung der nächste Qualitätssprung der staatlichen Aufgabenwahrnehmung ist. Und dadurch ist dann auch passiert, dass im Prinzip die Mandatsträger gesagt haben, wir wollen in diesen Bereich rein investieren. Da ist natürlich mein Budget oder das IT-Budget der Polizei, haben Sie gut recherchiert, Staatshaushaltspläne gelesen, das ist ja für uns schön transparent. Das ist passiert. Aber die Politik hat natürlich auch einen Anspruch drauf, also die Gewählten haben einen Anspruch, dass die Erwählten, der ich bin, auch mit dem Geld verantwortungsvoll umgehen und dann auch für Mehrwert für die Menschen sorgen. Und deswegen wollen wir hier jeden Tag, das ist eine Riesenbelastung, es hört sich toll an. Für mich ist im Prinzip diese Summe, dieses Budget eine Riesenbelastung in der Verantwortlichkeit dafür, weil ich will das wirklich in Dienstleistungen umsetzen. Und das ist ein ziemlicher Ansporn und ich bin da dankbar, dass man uns das gegeben hat. Und klar ist auch, die Politik wird oft gescholten, wenn ich mal die Chance habe, das mal zu sagen. Ja, das ist nicht fair, sondern man kann politische Forderungen stellen, wenn man als Erwählter, Lebzeitbeamter, Polizeipräsident im Endamt alles getan hat, dann darf man auch Forderungen an die Politik stellen, vorher nicht. Und ich denke, wir sind da im Geleitzug ganz gut vorangekommen. Aber klar ist, die Investition in die IT der Polizei ist eine direkte Investition in die Dienstleistung. Es war nicht immer klar. Ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel. Früher war die IT in einer Bank ein unterstützendes Tool. Heute ist die IT die Bank. Und deswegen hat der Mandatsträger, der Primat, ja, der Politik, hat nicht in die IT investiert, sondern sie haben unmittelbar in die Sicherheit der Menschen investiert, weil die Gleichung heißt, die Sicherheit der Menschen in Baden-Württemberg hängt an der Polizei. Und die Polizei hängt zu 100% an der IT-Unterstützung. Das heißt, sie haben direkt in die Sicherheit investiert. Und dass das geglückt ist, auch im Schulterschluss mit der Politik, da bin ich stolz drauf, weil das ist nicht immer so. Und ich weiß, diese Mittel uns zu geben, bedeutet, dass man sie an der anderen Stelle einsparen muss. Und da fühle ich für mich und für meine Kolleginnen und Kollegen, die dieses Budget dann auch in Dienstleistungen, eine große, große Verantwortung.
Können Sie auch, Herr Berger, können Sie auch. Manchmal muss man auch stolz sein. Und ich muss natürlich verraten, bei der Polizei darf man nicht lügen. Claude in der neuesten Version kann Landeshaushalte, Bundeshaushalt und ständische Haushalte und Bilanzen auflesen. Da findet man manche Zahlen auf zu, wie Sachen verschoben werden. Sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Schönes Recherchetool.
Ja, danke.
Herr Berger, vielen Dank. Ich finde immer diesen Begriff Role Model so dämlich, wenn er so überladen ist. Aber ich glaube, in gewisser Hinsicht sind Sie schon eines. Von daher vielen, vielen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen durften. Ja, liebe Zuhörer und Zuschauer in dem Moment, ja, wir gehen jetzt in die Sommerpause, sind ab September wieder mit spannenden Gästen und spannenden Themen wie auch heute zurück. Abonniert uns am besten direkt, dann verpasst ihr auch keine Themen der Staffel 3. Ich darf noch darauf hinweisen, auf die Studie, die ich angesprochen habe von Spline, die versteckten Kosten von Ausfallzeiten 2026. Und jetzt direkt haben wir zwei tolle Veranstaltungen, auch die Cisco Connect am 16. Juni in Frankfurt mit genauso hochkarätigen Gästen wie heute, beispielsweise Sigmar Gabel, Verena Pauster oder die IT-Kollegin Hanna Hennig. Es gibt auch eine Cisco Connect Switzerland am 17. Juni in Zürich. Empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns auch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da, weil nur so können wir sicherstellen, dass wir auch so tolle Gäste wie Thomas Berger heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Und wie immer gilt, Fragen, Gästevorschläge, Anregungen, Kritik, Lob, sind wir alles für offen. Podcast@splank.com.